ARD. Geschichte prägt, gar keine Frage. Und aus mancher Prägung kann man Geschichte ablesen. Nämlich zum Beispiel aus den Braunkohlebriketts. Solche Schmuckbriketts gab es in Deutschland mit ganz verschiedenen Traditionen. Sie verraten uns ein Stück Kulturgeschichte. Und die älteste erhaltene Brikettfabrik der Welt, die befindet sich in Sachsen-Anhalt. Und zwar in Zeitz.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Tom.
Grüß dich.
Wir reden heute über Zeitz und das ist ja ein Ort, der hat eine über 1050-jährige Geschichte, war ja einst slawische Ansiedlung. Dann ist da im Jahr 967, also erstmals urkundlich erwähnt, die Bischofsstadt entstanden. Dann residierten da über 600 Jahre lang Bischöfe. 1542 wurde es zum Bistum Naumburg-Zeitz. Da wurde dann auch zum ersten Mal ein Bischof nach evangelischem Ritus eingesetzt. Und jetzt kommt's, du redest mit mir heute aber bei all diesen weltgeschichtlichen spannenden Sachen. Wir reden über Briketts und zwar die Brikettfabrik Hermannschacht. Also wie kommt das jetzt so?
Es ist die älteste noch erhaltene Brikettfabrik der Welt. Und das war genau der Punkt, weshalb ich dahin wollte. Spannendes Thema fand ich. Bin ja auch gerade so in Schächten unterwegs, obwohl dann letztendlich hatte das mit Schacht selber gar nicht viel zu tun. Eine Brikettfabrik kannte ich auch noch gar nicht, hatte ich noch nie gesehen. Völliges Neuland, spannendes Thema, wie gesagt. Und einen Bus wollte ich machen.
Also da ist Zeitz wirklich also so Teil auch dieser wichtigen Industriegeschichte.
Das ist ja eh spannend. Die haben ja auch diese Kinderwagen.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Das war ja zu DDR-Zeiten der wichtigste Kinderwagenlieferant Europas.
Okay, und diese Brikettfabrik, die gibt es aber schon viel, viel länger wahrscheinlich. Wann ist die eröffnet worden oder wie kann man das zurückführen genau?
Also die Brikettfabrik selber wird 1889 in Betrieb genommen, aber es gibt halt Maschinen, die noch älter sind.
Oh,
dort
wow.
Im Werk war dann bis Ende 1959 in Betrieb und wurde dann geschlossen.
Und der Titel macht es natürlich, also du hast gesagt, das ist die älteste erhaltene Brikettfabrik der Welt. Das heißt, man kann sich das wirklich noch richtig angucken und das hast du dir in unserer Weltgeschichte
gegönnt. Dieses
Mal vorgenommen und gegönnt, wie ich höre. Genau.
Leute sind auch sehr nett, das darf ich vielleicht schon mal vorausschicken. Das hat auch wirklich großen Spaß gemacht und sehr freundlich entgegenkommt und man lernt wieder viel.
Ja, und die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Tom, also Thomas Hartmann, gesprochen von der wunderbaren Conny Wolter.
Es ist heute so leicht. Ist einem kalt im Wohnzimmer, dreht man die Heizung auf. Ist einem dann immer noch kalt, dreht man sie höher. Das ging mal wesentlich schwerer. Man musste die Briketts aus dem Keller holen und dann den Ofen heizen, ehe sich eine wohlige Wärme einstellen konnte. Hatte man mehrere Öfen zu bedienen, den noch im Bad, den noch im Schlafzimmer vielleicht, artete das richtig in Arbeit aus.
Ich glaube, ich bin so die letzte Generation, die mit ihren Eltern und Großeltern noch Kohle geschippt hat in der ehemaligen DDR bzw. nach der Wende. Aber das wird tatsächlich weniger. Also früher war das geläufig, wo es Ofenheizungen noch gab überall. Also Gäste, die bei uns sind, können sich auch in der Ofenausstellung tatsächlich alte Öfen angucken. Das haben wir ein bisschen mit inkludiert. Also meine Uroma hat noch auf der Küchenhexe gekocht. Und dann musste ich, wenn ich was essen wollte, mit Kohlen hochtragen aus dem Keller. War halt so.
Monique Saar erzählt hier aus ihrem Leben. Sie ist Lehrerin und Vorstandsvorsitzende des Mitteldeutschen Umwelt- und Technikpark e.V. in Zeitz.
Ursprünglich mal gegründet, um die mitteldeutsche Technikgeschichte, Industriegeschichte, also viel, was hier mit Braunkohle zu tun hat und wo es herkommt und wie sich das weiterentwickelt, sollten verschiedene Objekte gesichert werden. Und mittlerweile haben wir als Kernobjekt die Brikettfabrik Hermannschacht, die auch der Sitz des Vereins ist. Und dabei ist es eigentlich auch geblieben, weil zum einen der personelle Aufwand extrem hoch ist, ein Objekt zu erhalten und zu pflegen. und zum anderen die Fördermittelsituation und die Unterstützung von öffentlichen Stellen jetzt nicht so umfangreich ist, dass man mehrere Objekte gleichzeitig betreuen kann als kleiner Verein.
Dass es eine Menge zu tun gibt, glaubt man gern. Denn Besucherinnen und Besucher können hier viel entdecken. Vorneweg natürlich die Brikettfabrik mit ihren einstigen Verwaltungs- und Wohngebäuden. Das Ofenmuseum. Der sogenannte Braunkohlenwald führt vor Augen, wie die Braunkohle entstanden ist. Eine Modellbahngartenanlage gewährt einen Einblick in das Zeitz-Weißenfelser Braunkohlerevier. Auch echte Loks und einen Kran, Baujahr 1988, kann man kennenlernen. Die ehrenamtliche Gästeführerin Gabriele Kanzler.
Diese drei Loks, die Sie hier sehen, die sind alle drei restauriert und sind begehbar. Als erstes sehen Sie eine E-Lok, die ist aus dem Tacherbau Bitterfeld. Die zweite ist eine Dampfspeicherlok. Bei uns wurde ja alles mit Dampf angetrieben durch die hohe Explosionsgefahr des Braunkohlestaubes. Und die dritte Lok, das ist eine Diesellok aus der C-Mark Zeitz.
Der Zeitzer Eisengießerei und Maschinenfabrik. Für Uneingeweihte überraschend kommt sicherlich die Vitrine mit bunten, verzierten Briketts, auf denen etwa 625 Jahre Großräschen zu lesen ist. Das ist wirklich was für Sammler.
Wir sind das einzige Land auf der Welt, was aus einem Produkt einen Schmuck gemacht hat. Nämlich aus einem einfachen Prägebrikett, ein Sonderbrikett oder ein Schmuckbrikett. Das gibt es in der ganzen Welt nicht noch einmal, nicht so in der Fülle. Wir rechnen ungefähr so mit 12.000 bis 14.000 unterschiedlichen Briketts. Du siehst ja im Endeffekt, dass für jeden irgendwelchen Anlass wurde auch mal ein Brikett gepresst, wo ein Gedenktag ist, wo der Chef gegangen ist, wo ein neuer Chef gekommen ist, wo man eine Grube eingestellt hat und so weiter. Und die sind aber behandelt und die sind auch bunt. Sonderbriketts sind immer gemacht worden zu bestimmten Anlässen. Und Schmuckbriketts, die wurden auf sogenannten Hydraulikpressen gemacht, sodass du immer auch bestimmte Sachen vorne prägen konntest und hinten auch.
Erklärt der Geologe Andreas Ohse, Vorsitzender der Mitteldeutschen Gesellschaft für Industriekultur in Sachsen-Anhalt. All das bietet Zeitz, allerdings nur per Führung. Diese finden von Mai bis Oktober täglich, außer montags statt. Darüber hinaus sind aber individuelle Absprachen möglich. Bei der Brikettfabrik Hermann Schacht in Zeitz handelt es sich um die älteste erhaltene Brikettfabrik der Welt. Benannt ist sie nach dem ehemaligen Chef der Zeitzer Zuckerfabrik, Richard Hermann, der eng mit der Geschichte der Brikettfabrik verbunden ist.
Richard Hermann, wollte unbedingt Zucker herstellen. Zucker kann ich einfach nicht so herstellen. Ich muss Zuckerrüben anpflanzen, die müssen gut gedeihen. Ich muss eine gute Ernte haben und ich muss sie kochen. Und dazu brauche ich Kraft, dazu brauche ich Dampf und dazu brauche ich Braunkohle. Also hat er 4 Kilometer von hier sich eine Anlage geschaffen, hat die Felder gemutet, heißt ja so in der Bergmannsprache, durfte also Braunkohle abbauen.
Ab den 1880er Jahren wird die Braunkohle per Seilbahn vom Schacht abtransportiert. Diese führt zunächst zu einer Kohleverladung an der Eisenbahn bei der Zuckerfabrik, dann bis ins Zuckerfabrik-Kesselhaus. Es gibt da freilich ein Problem. Hat man einen Schacht und gewinnt dort Braunkohle?
Kannst du das nicht nur zur Kampagne von dem Zucker machen? Weil so viel Wasser dann einfließt, also musst du die Pumpen ständig betreiben. Also musst du im Endeffekt Braunkohle das ganze Jahr gewinnen. Was machst du mit der Überproduktion? Briketts. Erst Nasspresssteine und später dann Briketts.
Konsequenterweise wird also an der Kohleverladung eine Fabrik für Nasspresssteine gebaut. Die Herstellung dieses Brikettvorläufers basiert auf einem Verfahren, das bereits im frühen 19. Jahrhundert angewandt wird. Aus Kohle und Wasser wird ein Brei gemacht, dann per Hand in eine Art Ziegelformkästen gegeben und anschließend getrocknet. Klar, eine Fabrik kann so nicht gut funktionieren. Dort wird der Brei mechanisch durch eine sogenannte Nasspresse durchgepresst,
abgeschnitten, wie in der Ziegelfabrik, und dann getrocknet. Und damit konnte man natürlich mehr produzieren. Aber das Problem war immer, bei solchen wunderschönen Wetter wie heute, 30 Grad und Sonne, sind die sehr schnell getrocknet. Man konnte die dann also schnell verkaufen. Hat es geregnet, sind die zerfallen, kann ich die nicht verkaufen.
Ab 1889 rollt die Produktion der Briketts an. Die Braunkohle wird mit Hilfe der Seilbahn herangeschafft, gesiebt bzw. mit Hilfe einer Hammermühle in reiskorngroße Teile zerkleinert. Im Tellertrockner wird der Wassergehalt der Kohle von 55 auf 17% gesenkt. Schließlich wird sie der Brikettpresse zugeführt. Eine in Zeitz noch heute zu bewundernde Presse stammt aus dem Jahre 1873. Und dies bedeutet nichts anderes als,
dass das die älteste erhaltene Brikettpresse der Welt ist.
Zunächst arbeitet die Brikettfabrik zweizügig, wenig später schon dreizügig.
Das heißt also, es gab drei Tellertrockner und es gab drei Brikettpressen, die hier drinnen standen. Die also produzierten 60 Briketts pro Minute, 60 Umdrehungen. Eine Schwungrate bedeuteten, dass pro Umdrehung ein Brikett hergestellt wurde. Da sind sie aber leider nicht mehr alle erhalten. Wir haben die älteste erhaltene Brikettpresse der Welt, Standort 1. Wir haben hier teilweise noch erhalten eine Brikettpresse 1883. Und wir haben am Standort 3 eine Modellpresse, die die Zeitzer Eisengießerei und Maschinenfabrik im Endeffekt zu ihren Messen mitgenommen hat. Und das ist eine Doppelzwillingspresse. Man kann also ganz kleine Briketts herstellen. Und das ist dann als Souvenir für die Gäste, die sich dafür interessierten, dann auch abgegeben worden.
Die Dreizügigkeit der Fabrik wird nie geändert. Das heißt, Zeitz bleibt auf dem Stand einer Brikettfabrik der ersten Generation. Im Zuge der zunehmenden Industrialisierung und des damit verbundenen Brikettbedarfs hingegen werden die Brikettfabriken woanders immer größer.
Das heißt also zweite Generation, dritte Generation, bis hin, dass du Brikettpressen hattest, 20, 25 Brikettpressen, die ausgestoßen haben ohne Ende. Dazu brauchtest du aber keine kleine Braunkohlengrube, sondern dazu brauchst du dann natürlich auch einen Tarabau, der mehr geliefert hat.
Fast schon irritierend. Lange genügt allein eine 12 PS Dampfmaschine, um die Fabrik, abgesehen von den Brikettpressen, am Laufen zu halten.
Hier gab es ein Heizhaus, hier wurde tatsächlich mit Feuer Dampf erzeugt, der tatsächlich über die Dampfmaschine ganz viele Riemen angetrieben hat. Die meisten kennen das aus dem Physikunterricht als Transmission. Wir haben erst relativ spät elektrischen Strom bekommen. Und wenn man überlegt, wie viele Massen hier bewegt wurden und unter welchen Bedingungen hier tatsächlich Kohle erzeugt wurde, damals ist es halt sozusagen der Übergang vom Vorindustriellen zum Industriellen. Das heißt, es ist schon tatsächlich ziemlich der Anfang hier von dieser Geschichte ausgehend aus England, wo das erfunden wurde, bis es dann hier zu uns rübergeschwappt ist. Da sind wir mit 1889 tatsächlich ganz am Anfang gewesen mit Dampfmaschine und Transmission. Später wurde das alles natürlich elektrisch betrieben und ging viel einfacher.
70 Jahre existiert die Brikettfabrik. Dann wird sie geschlossen.
Wir sind Ende des Jahres 1959 außer Betrieb gegangen mit der Produktion und wurden 61 unter Denkmalschutz gestellt. Unter anderem waren viele Gruben ringsum ausgekohlt und es konnte woanders günstiger und schneller mehr hergestellt werden. Wir waren nicht mehr effizient, nicht mehr wirtschaftlich.
Hier endet die Geschichte der Brikettfabrik Hermannschacht als produzierende Fabrik. Das bietet die Gelegenheit, ihre Entwicklung, ihre Gründung in einem größeren Kontext, zumindest auszugsweise, einzubetten. Die Entstehung der Braunkohleförderung in Mitteldeutschland und speziell im Zeitz-Weißenfelser Revier. Schon Ende des 14. Jahrhunderts wird in Lieskau bei Halle Braunkohle gefördert. 1485 erteilt der Bischof von Merseburg das Privileg zum Abbau im Kohleberg, bei dem heute zu Teutschenthal gehörenden Holleben. Im 18. Jahrhundert halten sich die Bauern verstärkt an die Braunkohle, weil ihr bis dato genutztes Brennmaterial allmählich rar wird.
Holz?
Holz. Die Bauern nennen die Braunkohle allerdings noch nicht Braunkohle, denn diese Bezeichnung setzt sich erst im 19. Jahrhundert durch. Um 1800 avanciert der im Zeitz-Weißenfelser Revier gewonnene Rohstoff zum Brennmaterial für Salinen in Kösen, Dürrenberg und Köstritz. Die Industrialisierung in Deutschland steigert den Kohlehunger und bringt die Entstehung braunkohleveredelnder Anlagen mit sich, wie die der Brikettfabrik Hermannschacht.
Braunkohlenveredelung ist der große Überbegriff, was man alles aus Braunkohle machen kann. Und in der geschichtlichen, historischen Entwicklung hat man Braunkohle, diesen Motor Braunkohle, eigentlich dafür genutzt, einen riesen Zweig aufzubauen. Also man hat die Braunkohle nicht nur brikettiert als Brikett, man hat die Braunkohle nicht nur verschwelt, also Schwelprodukte daraus gemacht, wie das Solaröl, das alte Lampenöl, bevor dann das Petroleum kam, Kerzen, ganz wichtig, sondern man konnte auch die Braunkohle hydrieren. Das heißt also, ich habe Kraftstoffe daraus hergestellt. Hydrierwerk Zeit zum Beispiel, Brabak, 30er Jahre. Und ich kann sie extrahieren. Das heißt, wenn ich einen bestimmten Anteil an Romontanwachs in der Braunkohle habe, kann ich die Braunkohle extrahieren, wie bei Romonta, schon seit über 100 Jahren, und kann dadurch aus diesem Wachs ganz unterschiedliche Mittel machen. Bohnenwachs zum Beispiel.
Im 19. Jahrhundert herrscht eine Situation in den mitteldeutschen Braunkohlerevieren, in der viele hoffen, das große Geld zu machen. Andreas Ohse, auch stellvertretender Vorsitzender des Dachvereins Mitteldeutsche Straße der Braunkohle.
Du gehst in den Fluss, findest ein Nugget. Behältst es nicht für dich, sondern sagst, hier, guck mal, ich habe ein wunderschönes Nugget gefunden. Was war? Goldrausch. Und genauso dieser Goldrausch war hier im 19. Jahrhundert. Man merkte, dass man mit diesem Produkt, mit dieser Braunkohlenveredelung, nicht nur dieses Verbrennen der Braunkohle, sondern diese Veredelung, diese Produkte, die jeder brauchte, wo die chemische Industrie sich so langsam auch etablierte, die Braunkohle brauchte, um diese Veredelungsprodukte dann im Endeffekt auch zu verkaufen. Und da entstanden überall kleine Aktiengesellschaften, die einen konnten, die anderen konnten nicht. Und zum Schluss gab es noch zwei große Aktiengesellschaften, die Ribbeck'schen Montanwerke und die Iwerschen Weißenfelser.
Dass die Braunkohle noch einmal einen solchen Rausch auslöst, steht nicht zu befürchten. Der Ausstieg aus der Braunkohle ist beschlossene Sache. Vieles spricht dafür. Stichwort Umweltzerstörung, Stichwort Umsiedlungen. Und doch, für nicht wenige Menschen in Mitteldeutschland, im Zeitz-Weißenfelser Braunkohlerevier, ist die Entscheidung nicht unproblematisch. Sie verdienen mit der Kohle Kohle. Sie ist Teil ihrer Tradition, ihrer Identität.
Jeder weiß, was Dimiprag ist hier in der Umgebung, was Braunkohle ist. Hat jeder schon mal gehört. Es ist jetzt nicht so, dass manche total überrascht sind, so wie was wir haben Tagebauer. Also hier ist das eine Selbstverständlichkeit und hier weiß man auch, dass das ganz direkt mit Leben und Wärme verbunden war. Ne? Also diese Kohleförderung, erstens hat es Geld gebracht, Bergmänner haben gut verdient. Auch die Bergarbeiterrente ist hier ein Begriff, dass das eigentlich eine ganz gute Rente ist. Und dass Kohle warm macht und Energie bringt, das wissen die Leute hier noch. Das ist irgendwie miteinander verwachsen.
Dennoch macht Andreas Ohse schon jetzt Tendenzen aus, die darauf hindeuten, das Verständnis für den Stellenwert der Kohle in der Region schwindet.
Das kippt jetzt ein bisschen. Du musst etwas anbieten, damit die nächste Generation das auch versteht. Dass das Verständnis für die Region kommt, weil du siehst das nicht mehr. Also Eisenbahnlinien werden zu Radwegen, Tagebaue werden zu Naherholungsgebiete. Nimm die Gotscha. Weiß jemand noch, dass da Bernstein gefunden wurde, dass das auch dann nach Riebnitz-Damgarten gegangen ist, als Ostseeschmuck. Das Verständnis zur Region ist wichtig.
So gesehen ist die Brikettfabrik Hermannschacht in Zeitz weitaus mehr als ein technisches Denkmal. Sie gewährt einen Einblick in die von den Menschen hier einst geleistete Arbeit. Sie ist Ausdruck des Selbstverständnisses des Zeits Weißenfelser Braunkohlereviers, verdeutlicht, wie wichtig Kohle in der Geschichte der Region gewesen ist. Und ja, sie ist die älteste noch erhaltene Brikettfabrik der Welt.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Die Brikettfabrik Hermann Schacht in Zeitz, die älteste noch erhaltene Brikettfabrik der Welt. Tom, also ich fand wirklich, wie du das jetzt auch am Ende nochmal geschrieben hattest und ja auch dann gesprochen von Conny, es ist wirklich diese Bedeutung, die das heute noch hat. Also das ist wirklich, also was für eine Bedeutung dieses Museum dann auch hat. Und ich weiß nicht, wie das für dich ist. Kohle gefühlt gehört ja auch eigentlich schon fast nur noch ins Museum, auch für uns hier in Deutschland auf jeden Fall. So, es gibt natürlich immer noch ein paar. Wie ist es für dich? Bist du eigentlich also noch viel und lange mit Kohle quasi in Zusammenleben gewesen und hast noch geheizt? Also ich habe da meine ganz eigene Geschichte dazu, aber das kann ich dir nachher erzählen. Erstmal du.
Ja, also Kohle ist für mich Kindheit und diese Kindheit zieht sich dann aber sehr, sehr lange. Das ist dann wirklich die ganze Zeit, die ich bei meinen Eltern gewohnt habe, weil wir hatten tatsächlich Öfen. Die Öfen haben sich zwar verändert, aber das Heizen nicht, die Prozedur nicht. Wir haben die Kohlen regelmäßig bekommen. Es war Rekordkohlen, Rekordbriketts. Die wurden von zwei Männern transportiert, die kamen in so einem Wagen an. Dann hatten die so eine Kiepennähe oder so eine Kästen, glaube ich, auf dem Rücken. Da waren die Kohlen reingestapelt, dann wurden die in den Keller geschüttet, arme, unschuldige Kinder mussten sie dann aufstapeln, nämlich meine Schwester und ich. Wir wurden dann heranzitiert, dass wir die dann eben aufzustapeln hatten und bekamen natürlich schmutzige Hände. Und ich muss zugeben, ich habe später auch nicht gern geheizt, weil es nicht immer so einfach war, komischerweise. Also manchmal zog der Ofen nicht richtig. Was es da für Gründe gab, Kohlenanzünder durften wir nicht nehmen. Wir hatten mehrere Öfen tatsächlich in der Wohnung und das heißt also mit, das dauerte dann auch. Also das dauerte lang.
Das dauerte lange, genau. Das ist ja auch das, was du am Anfang von deiner Weltgeschichte sagst. Ne? Also heute ist Heizung an, schöne. Und genau, damals musste man einfach planen. Also für mich war es so, es ist auch wirklich die erste Wohnung, die wir hatten. Das war auch noch mit Kohleofen. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das ist doch irgendwie Teil, wie du auch sagst, das ist schon so ein Teil der Kindheitserzählung eigentlich geworden oder auch Erinnerung. Also ich weiß noch, wie dieser Blecheimer, die wir zum Kohleholen nehmen mussten. Da mussten wir aus dem dritten Stock runter in den Keller. Und als Kind war das ein weiter Weg.
Boah, ne? Ja, jetzt fällt mir auch was ein. Wir hatten so einen Ofen, so einen Kachelofen, der hatte so Klapptüren drin, die konnte man aufmachen und da konnte man Äpfel reintun. Und dann haben wir da Bratäpfel gemacht.
Ja.
Ja, an diesem Öfen.
Müsste
an
eigentlich,
diesem Ofen, natürlich.
Ja. Ja. Stimmt, das haben wir auch gemacht. Jetzt müsste das eigentlich eine Weltgeschichte für Weihnachten sein.
Das wär,
aber wir sind mitten im Sommer.
Das ist ja, ja.
Aber das stimmt, das stimmt, dass du das sagst. Das war natürlich immer toll, ja. Genau, dann konnte man diese Äpfel machen.
Hat man bei euch auch immer gesagt, dass die Wärme eine andere ist? Und hast du das gespürt, dass es eine andere ist?
Ich würde tatsächlich auch sagen, dass es eine andere Wärme ist. Die ist so ein bisschen wohliger irgendwie, ein bisschen intensiver. Mir ist es tatsächlich dann auch mal so begegnet, gut, dann war es dann schnell, das war dann ein Teil der Kindheit, aber dann relativ schnell hatten wir dann auch die Heizungen und so. Und mir ist das dann aber nochmal begegnet, so ein bisschen hinterlistig. Und anderen ging es vielleicht auch so, das ist dann, als ich nach meinem Studium, also bei mir war es dann mein Masterstudium, aber anderen ist es schon im Bachelorstudium passiert, dass wenn man eine WG gesucht hat, da hatte man ja nicht so viel Geld als Studentin und hat sich natürlich erstmal auch so günstige WGs irgendwie gesucht und dann musste man immer höllisch aufpassen, dass da nicht ein Kohleofen drin war. Und ich hatte tatsächlich irgendwann mal meine Eltern gefragt, glaubt ihr, ich kann das heutzutage noch mit so einem Kohleofen? Und meine Eltern meinten so, nein, du musst viel zu oft im Voraus denken, wann man da sein muss und all das. Und dann meinten sie so, das passt nicht zu deinem Lebensstil.
Ja.
Genau, also dir ist das dann nicht mehr passiert, nachdem du bei deinen Eltern rausgezogen bist. Also irgendwie nochmal in Prenzlauer Berg ist ja auch, war ja auch immer so ein klassisches Beispiel, tolle Wohnung.
Nicht. Ne? Also aber wir hatten überlegt und haben es aber nicht gemacht. Und ansonsten wüsste ich nicht, alles andere müsste später dann ganz normal, was heißt ganz normal, also moderner.
Dann kam es dir nicht mehr, genau, nachher kam es dir nicht mehr über den Weg irgendwie.
Ja,
ne?
Ja.
Kommen wir mal zurück zu unserem eigentlichen Weltgeschichten, also zu diesem Museum, aber auch, ich hatte es ja so ein bisschen in der Anmoderation, also ganz, ganz am Anfang auch gesagt, das ist ja wirklich, also es ist ein Teil der Kulturgeschichte, aber dass man aus diesen Prägungen von diesen Briketts quasi auch so ein bisschen Kulturgeschichte ablesen kann. Ich habe nämlich auch ein bisschen recherchiert, bevor ich deine Weltgeschichte gehört habe und habe gesehen, es gibt das Deutsche Bergbaumuseum in Bochum. Museum. Und die hatten so einen Hinweis darauf, dass man wirklich ablesen kann, was in ost- und westdeutschen Bergbaurevieren Tradition und quasi so kulturell-gesellschaftliche Bedeutung erlangt hat. Und ich fand das wirklich spannend, dass das meiste oder am einfachsten lässt sich das auch bei diesen Schmuckbriketts erkennen. Und generell, du hast ja auch von diesen Schmuckbriketts geredet. Mhm. Ich finde es spannend, dass es das erstmal gibt. Also du, vielleicht beschreibst du noch ein bisschen mehr, was man da auch in Zeit sehen kann, wie schön die eigentlich sind.
Das Thema ist so, dass ich das ein bisschen vorsichtiger jetzt anteasen wollte, weil man muss sich erstmal daran gewöhnen, meiner Meinung nach, dass man davon Zierbriketts herstellen kann. Also dass man von einem Brikett, was dann wirklich
eine Funktion hat,
verbrannt wird, dass man davon dann eben so eine schönen Zierbriketts macht, das ist erstmal, wenn man es nicht kennt und wenn man, ich war nun darauf vorbereitet, insofern war da nochmal ein Unterschied, aber wenn man es nicht kennt, glaube ich, dass man Leute damit ziemlich verblüffen kann. Na, Scherzfrage, ob es sowas gäbe oder nicht, könnte ich mir vorstellen, dass man nicht unbedingt immer die richtige Antwort bekäme.
Obwohl, würde man sich stellen. Ja, obwohl in einer gewissen Weise ist es auch schon wieder sehr, sehr typisch. Es gibt's ja immer, ne? Entweder gibt's eine Sonderedition oder genau so eine Schmuck, also bei ganz verschiedenen Sachen, ne? Und so ein Schmuckbrikett zeigt ja eigentlich nur, welchen Stellenwert das für die Gesellschaft hatte, dass man sagt, man macht davon auch ein Schmuckelement, also was halt nicht verbrannt wird, was halt besonders ist. Ne?
Naja, also, im Grunde ist es ganz typisch, wie eine Briefmarke, die eine Funktion hat, wie eine, oder früher, weiß ich noch, hat man ja so eine Blechbüchsen gesammelt, weil sie aus der Bundesrepublik kamen, hat man sich die in der Wohnung hingestellt und hat daraus dann irgendwie Sammlungen aufbereitet und so eine Sachen, weil sie halt rar waren. Und so ist es halt eben mit diesen Briketts.
Ich meine, das ist ja auch eine Tradition, gerade bei diesen besonderen Briketts, ne, die ja über 100 Jahre alt ist. Und auf dieser Museumsseite, also vom Bergbaumuseum, stand auch wirklich, dass diese zierlichen Ausführungen und Formen von diesen Schmuckbriketts, dass es wirklich auch mehr für Mittel- und Ostdeutschland steht. Also hier für unsere Region, was ich dann auch spannend fand. Und dass die koloriert sind. Jetzt ist auch in Zeitz, konntest du das da vielleicht sehen?
Könnte ich so jetzt nicht sagen, weil die, die ich gesehen habe, die erschienen mir doch immer schwarz zu sein und hatten dann so Beschriftungen und waren bunt dadurch.
Ah, die das Beschriftungen. Die Beschriftungen waren bunt. Ah, das ist natürlich auch schön, ja. Wir haben ja drüber geredet, irgendwie hatte ich das Gefühl, es war so eine schöne Atmosphäre auch in diesem Museum mit den Leuten und Expertinnen und Experten, die du getroffen hast. Also hatte ich so das Gefühl, dass man sich so vielleicht auch wohlig gefühlt hat?
Es war eigentlich von den Umständen her nicht ganz so leicht, weil die Bahn war wieder mal äußerst unmoderat an diesem Tag und es war mit relativ hohem Zeitaufwand verbunden. Und das fängt immer schon mal gut an, wenn man mich vom Bahnhof abholt. Das ist natürlich schon mal eine sehr tolle Geste, die ich überhaupt nicht selbstverständlich finde, logischerweise. Kann ich ja gar nicht. Und wenn man das macht, dann finde ich das immer schon sehr, sehr freundlich und das schafft eine Basis, auf der man immer gut aufbauen kann.
Die Brikettfabrik Hermannschacht in Zeitz, also wir hatten es ja gesagt, ist die älteste erhaltene, 1889 in Betrieb genommen, was ich schon in meinem Gefühl also irgendwie sehr, sehr früh war. Ne? Und dann 1959 aber hat sie schon den Betrieb eingestellt. Da wurde doch eigentlich noch relativ viel, wir haben es ja auch gesagt, wurde auch noch viel geheizt eigentlich mit Briketts. Ja. War dann die Technik doch viel weiter als wahrscheinlich diese Fabrik?
Dann die Frage habe ich auch gestellt tatsächlich, weil meine 1959 werden ja noch Briketts gebraucht und da war die Antwort klipp und klar, die Grube, die war ausgekohlt und war nicht mehr effektiv genug. Und das sind zwei Totschlagargumente.
Ja, ergibt Sinn, ne? Da kann man dann einfach auch nicht mehr weitermachen, dann ist es vorbei. Aber
das ist richtig.
1889 geht es in Betrieb, aber die Pressen teilweise noch älter. Das fand ich spannend.
1873. Ja. Also wenn du da bist, das ist ja dann immer auch eine Erfahrung, die machst du ja mit allen Sinnen. Das ist ja nicht mehr, dass du guckst oder dass du was hörst oder so, sondern du riechst immer wahnsinnig viel. Ich finde,
riecht das noch?
Man riecht das Alter, ja, riecht man. Das finde ich immer unglaublich, wenn man in solchen Einrichtungen ist, dass man das spürt. Das Alter, das ist auch nicht bloß eine Ehrfurchtssache, das ist einfach so, dass die Sachen noch bemerkbar sind. Und dann überraschen sie dich natürlich immer, weil sie immer vom Einfallsreichtum einer Zeit zeugen, die schon sehr viel länger zurückliegt, als man selber alt ist. Und das beeindruckt mich halt wirklich auch immer wieder.
Also man spürt dann wirklich auch so diese verschiedenen Gesellschaften und man spürt so ein bisschen den Hauch der Geschichte dann auch da. Ne? Ja, dieser Hauch der Industriegeschichte, muss man ja auch sagen.
Muss man da noch sagen, ja.
Gerade in dem Fall.
Diese Dampflok, die da stand, die fand ich wieder wahnsinnig interessant. Da habe ich auch noch nicht. Auf so einer Lok war ich auch noch nie.
Ja. Genau, und da können wir eigentlich schon auf zwei Weltgeschichten vor der Haustür teasen, die wir bereits aufgenommen haben und die Sie in der ARD Audiothek oder wo Sie sonst Podcasts hören, nachhören können. Nämlich einmal, Tom, nicht wahr, warst du
quer? Bei der Harzquer- und Brockenbahn. Ja, bei der Harzquer- und Brockenbahn.
Genau, und da hast du auch schon über deine Faszination geredet. Das lohnt sich auf jeden Fall nachzuhören. Und das andere, und da müsste ich nochmal sagen, das ist das, wo wir schon langsam ein bisschen trittsicher werden in der Sprache.
Der Bergwerke, ja.
Der Bergwerke.
In der Sprache der Bergwerke und Bergmänner. Weil genau. Wir jetzt schon fast eine Serie draus gemacht haben. Letztes Mal waren wir ja beim Kali-Bergwerk in Sondershausen. Und jetzt legt sich's langsam auf die Sprache und es geht über das handelsübliche Glück auf hinaus. Denn ein Schacht, er wird nicht hergestellt oder er wird nicht gebuddelt. Ein Schacht wird getäuft.
Ich bin ja gespannt, was du mir beim nächsten Mal mitbringst. Weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie in der ARD-Audiothek und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut.
Machen Sie es gut.